Ja, Fasten und Passionszeit. Ich bin vorhin darauf aufmerksam gemacht worden, dass Passionszeit schon sehr fest an Passionsfrucht erinnert. Und dass ja dann, wenn man Fasten und Passionszeit zusammennimmt, könnte das eine Fastenzeit sein, wo man nur Passionsfrucht isst. Für die einen wäre das vielleicht schön, aber Passionszeit hat natürlich nichts mit der Passionsfrucht zu tun. Passion bedeutet ja Leidenschaft oder vor allem auch Leiden. Also Passionszeit bedeutet die Leidenszeit von Jesus. Und wir feiern Fasten und Passionszeit. Kann man schon fragen, ja, was hat jetzt das mit Feiern zu tun? Müsste man nicht vielleicht eher sagen, wir trauern Fastenzeit, wir trauern Passionszeit. Die Zeit, wo wir uns als Leiden von Jesus erinnern. Daran, dass er ist gefangen genommen worden, gefoltert, getötet. Wir erinnern uns daran, was es ihn gekostet hat, für dass wir jetzt als Christen seine Nachfolger können sein, für dass wir jetzt Kinder von Gott können sein. Aber warum ist das eigentlich nötig? Warum eigentlich so eine Fastenzeit vor Ostern? Wir wissen ja, dass Jesus auferstanden ist. Wir wissen ja, dass es Ostern wird. Wir wissen ja, dass der Tod nicht das Ende war, sondern eben, dass Jesus an Ostern den Tod besiegt hat. Wieso müssen wir also jetzt zuerst so eine traurige Zeit feiern? Wir könnten uns doch direkt freuen über Ostern. Wir kennen ja das Resultat, wir wissen um die Auferstehung. Ist das nicht ein bisschen wie so ein Theaterspielen, so geistliches Theaterspielen, wenn wir jetzt noch von einer Fastenzeit reden? Ist es nicht irgendwie, sich etwas vormachen? Wir müssen doch nicht traurig spielen, weil wir schon die ganze Geschichte kennen. Und Gott kennt ja auch die ganze Geschichte. Das stimmt natürlich auf eine Art. Und doch finde ich Fastenzeit wichtig. Und Fasten ist eben weit mehr als irgendwie etwas vorspielen. Wie gesagt, das ist die Zeit, wo wir uns erinnern an das, was es Jesus gekostet hat, für das wir jetzt Kind von Gott sein können. Es ist eine Zeit, wo viele Christen ganz besonders die Nähe von Gott suchen und auch die Nähe von Gott finden. Fastenzeit ist wie eine Vorbereitungszeit. Wenn wir uns zuerst die schwere Zeit von Jesus vor Augen halten, dann können wir uns an Ostern dann noch umso mehr freuen, weil uns umso mehr bewusst ist, was Ostern wirklich bedeutet und von was, dass wir an Ostern befreit worden sind. Aber was ist eigentlich das Fasten? Ich habe vorher gesagt, Vorbereitungszeit. Man könnte sagen, es ist wie eine Trainingszeit vor dem Wettkampf. Ich möchte das vielleicht jetzt ein bisschen weiter fassen und nicht nur von Fasten reden, sondern ganz allgemein von geistliche Disziplinen, wo Fasten eine davon ist, ich sage denen gerne gute geistliche Gewohnheiten. Und die Fastenzeit ist also so eine Trainingszeit, eine besonders gute Gelegenheit, um andere Sachen im Alltag zu reduzieren und gute geistliche Gewohnheiten einzuüben. Der Paulus braucht das Bild, oder das Bild habe ich von Paulus ausgelernt, so muss ich sagen, im 1. Korinther 9, Verse 25 bis 27. Da schreibt er: Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Der Paulus braucht also das Bild von einem Sportler und sagt, wir sollen unser Leben als Christ leben wie ein Sportler, der sich auf einen Wettkampf vorbereitet. Olympia war jetzt das grosse Thema, die Paralympics, die jetzt laufen. Ich Ein Läufer, der sein Ziel vor Augen hat und für das trainiert, dass er an dem Ziel ankommt, dass er das Ziel erreicht. Ein Boxer, der nicht eben irgendwie in die Luft schlägt, so wie ich jetzt, sondern der seine Schläge auch treffen. Wie sieht das Training eines Sportlers aus? Da gehört natürlich ganz Verschiedenes zu. Ein Läufer, klar, der macht Lauftraining, der rennt in der Landschaft herum. Ein Boxer, der trainiert vielleicht Kraft, Ausdauer. Aber es ist ja nicht nur das, nicht nur das effektive Training oder Ernährung zum Beispiel, was da ist oder nicht ist, ist wichtig. Der Menüplan anpasst an das, was du trainierst. Der wird beim Läufer und beim Boxer nicht gleich aussehen, vermute ich jetzt mal. Oder der auch Mentaltraining, also der Kopf spielt eine grosse Rolle. So eine Taktik zu haben, wie teile ich mir mein Rennen ein? Was mache ich zum Beispiel, wenn am Anfang einer wie gestört vorrennt? Lasse ich mich mitschreissen von dem oder halte ich mich an meinen Plan, den ich mir für das Rennen gemacht habe? Wie gehe ich damit um, wenn ich der Boxer bin und im Boxkampf mal Schläge einstecken muss? Also der Trainingsplan eines Sportlers ist vielfältig. Es ist nicht nur Rennen für einen Läufer, sondern der Kopf, das Essen, vieles anderes ist ein Faktor davon. Und auch der christliche Trainingsplan, den Paulus hier davor hat, ist mindestens so vielfältig wie der vom Sportler. Ganz spannend finde ich hier beim Paulus im Korintherbrief, dass er offensichtlich nicht nur so von den typisch geistlichen Sachen redet, wenn es um einen christlichen Trainingskampf geht. Also der Paulus redet nicht einfach von geistliches Training im Sinne von Beten und Bibel lesen, sondern er sagt, ich führe einen harten Kampf gegen meinen Körper. Also ich trainiere meinen Körper, für das ich mein geistliches Leben als Christ kann bestehen. Für den Paulus ist klar, was ich mit meinem Körper mache, hat auch Einfluss auf mein geistliches Leben und umgekehrt. Wir sind ganzheitlich geschaffen. Mein Körper und meine Gottesbeziehung sind nicht zwei Sachen, die ich voneinander trennen kann, sondern das gehört beides zusammen. Eben zum Beispiel Fasten. Das ist ja etwas, das den Körper betrifft, mal als allererstes. Ich verzichte bewusst. Ich lehre meinen Körper, mit Verzicht, mit Mangel, mit Hunger klarzukommen und erinnere mich dadurch, dass die Versorgung nicht nur von den Teigwaren kommt, sondern dass die Versorgung zuallererst von Gott kommt. Ich erinnere mich daran, dass die Versorgung von Gott kommt, indem ich auf Essen verzichte, obwohl gerade wir in der Schweiz ja jederzeit etwas könnten gehen essen. Wir könnten jederzeit irgendwo etwas holen. In den meisten Küchenschäften hat es grosse Vorräte. Wir verzichten, obwohl wir können, und trainieren so unseren Körper. Oder ein anderes Beispiel ist Einsamkeit oder Stille als so eine gute geistliche Gewohnheit. Ich trainiere mich als ganzer Mensch mit Leib und Seele, mit meinem Geist, Ruhe auszuhalten. Ich bringe meinen Körper in die Stille, in die Einsamkeit und trainiere mich darin, auch vor Gott nicht gerade einfach loszuplappern, sondern noch zuerst mal auf ihn zu hören, um dann seine leiselige Stimme überhaupt hören zu können. Für Gottes leiselige Stimme überhaupt zu hören, müssen wir zuerst mal üben, die vielen lauten Stimmen in uns drinnen runterzuschrauben, dass die leiseliger, vielleicht sogar still werden. Oder auch harte körperliche Arbeit als gute geistliche Gewohnheit. Wenn wir es arbeiten, um zur Ehre von Gott unseren Auftrag, die Erde zu nutzen und zu schützen, ausführen. Natürlich, nicht jede körperliche Arbeit hat direkt geistliche Auswirkungen. So wie auch nicht jeder Essensverzicht wirklich Fasten ist und geistliche Auswirkungen hat. Aber all das und noch vieles mehr kann Teil von unserem christlichen Trainingsplan, den Paulus hier beschreibt. Wir werden am Ende noch ein paar konkrete Sachen überlegen, wie das aussehen könnte. Aber zuerst gleich nochmal die Frage, ja, stimmt das überhaupt, was ich jetzt hier einfach behauptet habe? Brauchen wir als Christen wirklich Wettkampfvorbereitungen? Brauchen wir so gute geistliche Gewohnheiten als Training für unser Christenleben? Bei solchen Fragen hilft es immer mal herzuschauen, ja, wie hat es denn eigentlich Jesus gemacht? Und bei Jesus sehen wir, bevor das es bei ihm ernst worden ist, bevor er seinen öffentlichen Dienst als Wanderprediger, als Lehrer, als Messias gestartet hat, vor dem Start hat es nochmal ein intensives Abschlusstraining gegeben. Nach seiner Taufe hat Jesus nämlich nicht einfach losgelegt und gesagt, jetzt geht es los, jetzt starten wir, sondern er ist allein in die Wüste und hat 40 Tage gefastet. Er hat die Nähe von Gott ganz besonders gesucht in dieser Zeit. Und genau darum geht es ja auch in der Fastenzeit vor Ostern, die Nähe von Gott ganz besonders aufsuchen. Also bevor Jesus so richtig losgelegt hat, hat er sich nochmal viel Zeit genommen für das Training und hat gefastet. Und wenn Jesus das so handhabt, dann sollten wir nicht meinen, dass wir nicht nötig haben, was er für sich nötig gefunden hat. Danach, in seinem öffentlichen Dienst, lesen wir in den Evangelien weniger von dem. Aber auch dort lesen wir, dass er sich zurückgezogen hat, um allein sein mit dem Vater, allein sein mit Gott, um die ganze Nacht zu beten und so weiter. Er hat danach nicht einfach aufgehört mit diesen guten geistlichen Gewohnheiten. Aber er hat nicht mehr so viele Möglichkeiten gehabt, wie vor dem Start von seinem Dienst. Und darum ist es wichtig, dass wir trainieren, solange wir die Möglichkeit haben, zum Trainieren. Für dass wir dann, wenn es ernst gilt, operat sind, vorbereitet sind. Also nehmen wir Olympia, wenn ein Athlet bei der Eröffnungsfeier in den Sinn kommt, dass er ja vielleicht doch noch ein bisschen hätte sollen üben in seiner Sportart, ja, dann ist es zu spät. Da geht nicht mehr viel. Und für uns Christen heisst das, dass wir in den ruhigen Zeiten, dann, wenn wir die Möglichkeit haben, uns die guten Gewohnheiten sollen angewöhnen sollen, dass wir uns dann angewöhnen können, die Nähe von Gott zu suchen. Für dass wir den Weg in Gottes Gegenwart auch in den turbulenten Zeiten, dann, wenn nicht viel Energie da ist, dann, wenn eben Wettkampf ist, dass wir den Weg in Gottes Gegenwart auch dann finden. Training, solange es möglich ist. Und im Ernstfall werden die eingeübten Gewohnheiten uns dann helfen. Wir können sie weiter praktizieren, aber haben weniger Möglichkeiten dazu als in der Trainingszeit. Das haben wir ja bei Jesus gesehen. Es ist ja auch nicht so, dass gute geistliche Gewohnheiten, eben zum Beispiel Fasten oder Einsamkeit, Stille oder Gebet oder Bibel lesen oder Bibelvers auswendig lernen, das ist ja alles nicht einfach Training und hat nichts mit unserer alltäglichen Glaubensrealität zu tun. Training und Wettkampf ist im Prinzip oftmals das Gleiche oder überschneidet sich sehr stark. Ein Läufer, ja, der trainiert Springen, für das er es dann im Wettkampf auch kann. Und so ist es mit unseren geistlichen Gewohnheiten. Das ist auch das, was wir im Wettkampf brauchen. Wir trainieren, für das wir dann auch unter den schwierigsten Wettkampfbedingungen, also für uns würde das vielleicht heissen, wenn der Alltag dich in eine hässliche Krise hineinführt, für das du so dann die beste Leistung in dem Sinn kannst abrufen, für das du dann den Weg in Gottes Gegenwart findest. Fasten und andere geistliche Disziplinen helfen uns, gute Gewohnheiten einzuüben, helfen uns, unseren Glauben zu stärken. Gelebte Fastenzeit stärkt den Glauben während dem ganzen Jahr. Natürlich, wer für einen Marathon trainiert, der fährt nicht damit an, dass er auch mal 42 Kilometer rennt. Wir fangen klein an, um für das Grosse parat zu sein. Für uns als Christen gilt zum Beispiel, wenn wir Körper und Geist trainieren, mit Verzicht klar zu kommen beim Fasten, oder wenn wir gelernt haben, zu schweigen in der Stille, oder wenn wir gelernt haben, anzupacken, wenn wir es schaffen, als geistliche Disziplin zu sehen, dann wird uns das auch in den Wettkampfsituationen vom Leben helfen. Lebenssituationen mit hohen Anforderungen im Beruf, in der Familie, oder wenn die Gesundheit nicht mehr so will, wie wir es gerne hätten. In solchen Situationen musst du dich nicht auch noch zusätzlich mit Fasten belasten. Aber dadurch, dass du im Fasten hast gelernt, zu verzichten und dein Körper, dein Geist gestärkt, ist dein Körper und dein Geist gestärkt, um die Herausforderungen des Lebens auch zu bestehen. Oder wenn du in der Stille hast gelernt, zu schweigen und auf Gott zu hören, dann wird dich das im Alltag stärken, deine Zunge und deinen Geist im Griff zu haben und in einem Konflikt ruhiger zu sein, statt mit Worten noch mehr Unheil anzulichten. Ich habe jetzt verschiedenes gesagt über so gute geistliche Gewohnheiten. Aber zum Schluss gleich noch die Frage, was könnte jetzt das ganz konkret für uns heissen? Was sind so gute geistliche Gewohnheiten und wie können wir sie trainieren? Ich habe gedacht, wenn Vivian jetzt immer bei uns im Gottesdienst für alle dabei ist, dann fragen wir doch sie mal, wie hast du Ideen, was so gute geistliche Gewohnheiten könnten sein, wie das könnte aussehen, wie wir das können üben, wie das so in unserem christlichen Alltag könnte aussehen. Genau, hallo.
Hallo.
Vivi, hast du eine Idee, was könnte eine gute geistliche Gewohnheit sein? Ich habe zum Beispiel vom Fasten geredet, also bewusst eine Zeit lang auf Essen verzichten, oder Fasten könnte auch sein, auf Süßigkeiten verzichten eine Zeit lang, oder aufs Handy verzichten, wie auch immer.
Ja, aber ganz ehrlich, ich verstehe das nicht ganz. Gott hat doch nichts davon, wenn ich nichts Süßes esse. Oder will er das etwas selber essen?
Nein, ich glaube nicht, dass Gott deine Süßigkeiten wegessen will, wenn du auf Süßigkeiten verzichtest. Aber du hast natürlich recht. Das bringt Gott in dem Sinn nichts. Aber gerade beim Fasten wird zum Teil gesagt, ja, wenn du nichts isst, dann sparst du ja Zeit. Und in dieser Zeit, wo du essen würdest, kannst du ja dann dafür beten. Das ist nicht unbedingt falsch, aber ich glaube, es geht auch noch bei etwas anderem beim Fasten. Zum Beispiel beim Verzicht auf Süßigkeiten, da sparen ja die meisten von uns nicht so viel Zeit. Also die wenigsten sind stundenlang am Schoggi essen, wo man könnte sagen, da haben wir viel Zeit eingespart. Es geht darum zu lernen, bewusst Nein zu sagen zu etwas, was ich möchte, und zu verzichten, obwohl ich es könnte nehmen, obwohl ich weiss, ich habe noch Süßigkeiten im Kästchen, nehme ich sie dann nicht. Und dann noch zu merken, auch wenn ich verzichte, komme ich nicht zu kurz.
Ja, aber du hast auch von Stille und Einsamkeit geredet. Was bringt denn das?
Oh, das ist eine von den Disziplinen, die ich besonders muss üben. Ich lerne viel und gern. Und darum ist es umso wichtiger, dass ich übe, still zu sein. Und bei Gott eben nicht nur zu reden, sondern auf Gott zu hören. Und dann noch meinen Mitmenschen hoffentlich etwas besser zuhören können. Oft sind die Bereiche, wo wir nicht so gut sind, die Bereiche, wo wir auch dürfen üben.
Ja, aber zum Beispiel jemand, der allgemein nie redet, dann bringt ja Stillsein nichts.
Nein, aber du und ich, wir sollten das ja vielleicht noch üben.
Okay. Ist das genug lang still gewesen?
Ja, für den Moment ist gut. Aber ich glaube, wir dürfen ja auch noch mehr üben, wenn weniger Leute zuschauen. Das müssen wir ja nicht jetzt machen.
Und was sollten denn die machen, die viel still sind? Sollten denn die umso mehr reden?
Ja, es geht jetzt nicht immer ums Gegenteil. Es geht nicht darum, dass man auch viel losplappert. Aber wer sehr ruhig ist, für den könnte geistliche Übung, eine geistliche Disziplin wirklich mit Worten zu tun haben. Zum Beispiel bewusst laut beten oder Gott anbeten mit Wort oder in Wort fassen, was man eigentlich glaubt und das jemandem erzählen.
Aha. Und du hast auch körperliche Arbeit erwähnt, ja. Mit dem, dass die machen, die faul sind.
Ja, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert. Aber im Prinzip stimmt es. Wenn wir Mühe haben, uns aufzuraffen, dann ist es eine gute Übung, praktische Arbeit und als eine gute geistliche Gewohnheit zu sehen.
Also ich weiss ja nicht, was Schneeschaufeln, Garten umstechen oder Strasse bauen mit Gott zu tun haben.
Ja, das WC putzen. Das fühlt sich auch nicht immer so geistlich an. Aber bei praktischer Arbeit, da kommt mir immer das Beispiel von meinem Vater in Sinn. Der ist Bauer und hat viele Jahre lang ist er jeden Morgen, jeden Abend in den Stall gegangen, geht Kühe melken, geht Heu geben, geht Mist rausschaufeln. Und als er älter geworden ist, hat er mal gesagt, so die Momente im Stall, das sind die Momente, wo ich am besten beten kann, wo ich Gott am nächsten bin. Ich vermute, das hat er nicht von Anfang an so gesagt, aber mit der Zeit hat das für ihn so eine gute geistliche Gewohnheit dürfen werden. Dass praktische Arbeit und geistliches Leben hat können verbinden. Das geht nicht bei jeder Arbeit. Bei ihm war es im Stall. Für mich war der Stall jetzt nie der Ort, wo ich in diesem Sinn aufgeblüht bin. Was denkst du, gibt es etwas von dem, was du auch trainieren könntest?
Ja, ich glaube, stillst du sie schon am wenigsten und einfach mal das Maul heben.
Ja, das ist eine gute Idee zum Anfang. Und zum ganz bewusst üben, still sein und hören, da hilft es mir mega, das ist ja das, was ich auch muss üben. Da hilft es mir mega, wenn ich Gott frage, was willst du mir heute sagen? Und dann nicht selber überlegen, was, und dann probieren, still zu sein und schauen, was das rauskommt. Und dann schreibe ich einfach mal auf, was mir in den Sinn kommt, was mir durch den Kopf geht. Und so ein paar Wochen später kann man dann schauen, was da so zusammengekommen ist.
Ja, aber von wo weiss ich denn, was meine Gedanken sind und was Gott mir sagen will?
Ja, das ist wirklich nicht einfach zu unterscheiden. Das gelingt uns auch nicht immer. Üben. Üben hilft. Und was mega hilft, ist, je besser dass wir die Bibel kennen, desto einfacher fällt es uns so, die Stimme von Gott zu erkennen. Das ist übrigens so eine andere gute geistliche Disziplin, so eine gute Gewohnheit. Bibelverse auswendig lernen. Auf eine Karte schreiben zum Beispiel und jeden Morgen und jeden Abend wochenlang lesen oder einen Monat lang oder wie lange das dann geht, bis ich so einen Vers auswendig kann.
Jeden Morgen und jeden Abend, das ist aber schon ein bisschen viel.
Ja, das war einfach ein Beispiel, aber es hilft mir mega, wenn ich einen festen Rhythmus habe und so Sachen, dass sie immer wieder kommen. Das hilft dir wie immer am Morgen oder immer am Abend, das kommt halt immer wieder. Wenn ich einfach sage, ja, ich will ab und zu still sein, dann vergessen wir das einfach meistens mega schnell. Und wenn wir einen Rhythmus haben, der immer wieder kommt, dann wird das eben zu so einer guten Gewohnheit. Aber weißt du was, jetzt üben wir zwei uns mit still sein und fragen mal noch all die vielen, die da sitzen, ob die eine Idee haben, was auch noch so gute geistliche Gewohnheiten könnten sein, die man üben könnte. Wer kann der Vivi und mir noch helfen? Was gibt es noch so für gute geistliche Gewohnheiten, die man im Alltag üben kann? Dürfen. Negative Gedanken fasten. Ja, das ist. Ja. Muss man sie zuerst erkennen und dann sagen, du musst nicht wiederkommen. Das ist spannend, ja. Danke. Nachrichten fasten, oh ja. Das sind auch negative Gedanken, die von außen einem herkommen, ganz oft. Oder wo man sich mit Unnötigem fühlt. Geht für mich auch stark mit eben das Handy nicht so oft in der Hand. Da auch nicht noch etwas tun. Dankbarkeit üben. Wie geht das? Wie kann man Dankbarkeit üben? Hat jemand eine Idee? Erzähl das Gute, was Gott dir schenkt. Das ist ein Lied. He? Ja. Aha. Sachen aufschreiben, wo man dankbar ist. Hast du das Gleiche wollen sagen? Ja. Cool.
Oder den Leuten immer Danke sagen.
Also den Leuten immer Danke
sagen. Wenn man beim Morgen meinem Papi den Anker übergibt, sagen Danke, Danke, Danke für den Anker.
Ja, zum Beispiel. Es gibt noch viel. Ich denke, wir können auch noch etwas überlegen. Und vielleicht begegnet noch etwas im Alltag und merken, oh ja, das könnte ich zu so einer guten geistlichen Gewohnheit machen bei mir. Das könnte ich üben. Man muss ja nicht alles aufs Mal. Aber du und ich haben gesagt, wir üben still sein. Und andere können sich vielleicht etwas mitnehmen und können sagen, das will ich üben, das will ich machen. Beten und beten für andere Fürbitte ist auch so eine gute geistliche Gewohnheit. Und das macht jetzt Margrit und ein paar andere mit uns.